Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jessica Wiener. Ich grüße Sie. Wo stehen wir wirtschaftlich im Osten Deutschlands, also unter anderem auch in Berlin und Brandenburg? Und wie zukunftsfähig ist der ostdeutsche Raum? Darum geht es derzeit in Bad Saarow beim Ostdeutschen Wirtschaftsforum, von dem RBB-Reporterin Stefanie Fiedler berichtet.
Ein Thema ist die Sicherheit bei der Energieversorgung und der Transformationsprozess hin zu erneuerbaren Energien. Das war auch Thema heute im Gespräch der Teilnehmer mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Auch Schwedt stand dabei mal wieder auf der Tagesordnung. Da sei man dran, so Habeck.
Die Arbeitsgruppe, die ich eingesetzt habe, soll die Zukunft der Raffinerie Schwedt über die aktuelle Lage, wo kommt das Öl her und wie sichern wir die Ölversorgung, diskutieren und eröffnen. Also Schwedt zu Leuna zu machen, wenn ich es mal frech formulieren darf.
Ja, die Raffinerie Leuna in Sachsen-Anhalt bezieht inzwischen fast 80% der Öllieferungen aus Norwegen. Der Strukturwandel ist in vollem Gange, aber dass der Osten Transformation kann, das zeigt sich in der wirtschaftlichen Aufholjagd, die er in den Jahren nach der Wiedervereinigung hingelegt hat.
80% ist die Produktivität der ostdeutschen Wirtschaft. Aber wenn man sich anschaut, woher die ostdeutsche Wirtschaft kommt, sie kommt von 1990 an von 20%.
Immer mehr Großunternehmen siedeln sich im Osten an. Auch in Brandenburg freut sich Ute Weiland, Unternehmerin und Veranstalterin des Ostdeutschen Wirtschaftsforums.
Ich habe gestern mit dem Geschäftsführer von Rocktec Lithium gesprochen. Die wollen ein großes Batteriewerk in Guben bauen. Die kommen aus Kanada. Tesla hätte auch überall hingehen können. Sie sind nach Brandenburg gekommen.
Was auch Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach beim Wirtschaftsforum stolz macht.
Der wesentlichste Effekt, das ist, dass man im Ausland plötzlich weiß, wo Brandenburg auf der Landkarte ist. Denn das, was sozusagen daraus resultiert ist, dass so ein Unternehmen, an dem sich die Gesellschaft reibt, hat dazu geführt, dass in der Folge weitere Unternehmen diesem Beispiel gefolgt sind.
Dennoch haben Unternehmen im ostdeutschen Raum mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. In Brandenburg seien zum Beispiel die langwierigen Genehmigungsverfahren für die Ansiedlung neuer Unternehmen ein Problem, aber auch der Fachkräftemangel. Und die Digitalisierung, hört man hier auf dem Ostdeutschen Wirtschaftsforum, könnte schneller und flächendeckender voranschreiten.
Informationen von Stefanie Fiedler waren das. 9-Euro-Ticket und Tankrabatt. Damit sollten die Menschen eigentlich entlastet werden, doch der Ärger ist weiter groß, vor allem wegen der nach wie vor hohen Spritpreise. Wie das an der Tankstelle diskutiert wird, rbb24 Inforadio-Reporter Markus Streim hat sich in Berlin umgehört.
Scheiße, das ist alles teuer. Was wird jedes Mal nur schlimmer, schlimmer und schlimmer.
Schimpfen beim Auftanken, das gibt es auch an der Lietzenburger Straße in Charlottenburg. Obwohl hier gefühlt mehr Luxuslimousinen als Kleinwagen vorbeikommen, gucken die Kunden auf die Preistafel. 2,05 Euro kostet der Liter Super. Das ist zwar noch weit unter dem Höchststand von vor einigen Wochen, doch um die versprochenen 35 Cent Steuersparnis sind die Preise auch hier nie runtergegangen. Wir können dafür nichts, sagt Dureit Ellobeit, Chef der Sprinttank GmbH und zugleich Vorsitzender des Bundesverbandes Freier Tankstellen.
Die Tankstellen sind nicht die Profiteure, muss man sagen. Die Marge hat sich kaum verändert. Wir haben ja auch keine gute Ertragslage an der Tankstelle. Die Marge, der Ertrag ist irgendwo zwischen dem Bohrloch und der Verarbeitung einer Raffinerie. Und das sind diejenigen, die im Augenblick eine sehr, sehr gute Konjunktur haben und wie ich es die letzten 20 Jahre nicht gesehen habe.
Sind es also doch die Mineralölkonzerne, Profiteure in unsicheren Zeiten mit Krieg, verknapptem russischen Öl und gestiegener Nachfrage in den USA und Asien, der Tankrabatt einfach verpufft? Viele Politiker vermuten das und die Kunden an den Tankstellen glauben das offenbar auch.
Politiker sagt unter, aber alle Tankstellen nichts untermachen.
Warum können die sich das alles einstecken, die Konzerne?
Für die Autofahrer ist schon ganz schlimme Zeit.
Wie schlimm es allerdings ohne Steuersenkung wäre, wer kann das berechnen? Die Bürger wohl kaum, wenn selbst Fachleute uneins sind. Hans-Joachim Rühlemann, Vorsitzender des Verbandes des Garagen- und Tankstellenverbandes Nordost, hält sich mit der Kritik an den großen Konzernen zurück.
Ich denke, man darf nicht einfach sagen, die Mineralölwirtschaften sind der Buhmann. Die Weltmarktpreise haben sich deutlich erhöht, das Rohöl wird teurer eingekauft, es ist verknappt. Und in dem Moment, wo eine Verknappung eintritt, reagieren wir im Moment wie an der Börse. Wir glauben, wir kriegen morgen keinen Sprit mehr, also geht er heute schon hoch.
Immerhin in den meisten Nachbarländern sind die Preise günstiger. Anders war das zuletzt nur in der Schweiz, Liechtenstein und Dänemark. Wie soll das erst werden Ende August, wenn die Steuern wieder erhöht werden? Doch die Autofahrenden in der City West sind offenbar leidensfähig. Eine Schmerzgrenze beim Spritpreis kennen viele nicht.
Peinlich, aber mir ist egal. Ich fahre nicht so viel.
Bis 4, 5, egal, kein Problem.
Das ist jetzt für uns tanken, ist jetzt nicht
kein Weltuntergang, sagen wir mal. Ja.
Anderen Autofahrern dürften Preissprünge mehr zu schaffen machen. Und so geht der Tankstellenverbandschef Rühlemann davon aus, dass der Rabatt auch nach dem Sommer bestehen bleibt.
Ich gehe ganz sicher davon halt aus, dass das verlängert werden muss. Der Sprung dann zu den sonst dann üblichen Preisen ohne den Rabatt, das kann man niemandem zumuten.
Sagt Hans-Joachim Rühlemann, der Vorsitzende des Verbandes des Garagen- und Tankstellenverbands Nordost. RBB-Reporter Markus Streim hat mit ihm gesprochen. In Brandenburg gibt es gut 2800 Rechtsextremisten. Sie begehen mehr Gewaltstraftaten. Sie haben ihre Partei in den Parlamenten, ihr Fachmagazin in den Zeitschriftenläden und ihre Gruppierungen auf den Straßen. Ein aktuell beliebtes Thema der Szene ist die Rechtfertigung des russischen Angriffskriegs. Das waren die zentralen Erkenntnisse bei der Präsentation des aktuellen Brandenburger Verfassungsschutzberichts. Landespolitikreporter Oliver Schosch war bei der Präsentation im Potsdamer Innenministerium mit dabei.
2830 Rechtsextremisten zählt der Brandenburger Verfassungsschutz. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2020 wurde im vergangenen Jahr nur leicht unterboten. Die Zahl der rechtsextremen Gewalttaten ist sogar um fast 60% gestiegen, auf 108 Taten im vergangenen Jahr. Die Rechtsextremisten werden gestützt. Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen von der CDU spricht von einem Milieu der Entgrenzungsakteure.
In dieser Dichte ist das in Deutschland selten anzutreffen, was sich da in Brandenburg zusammengebraut hat.
Da gäbe es zum einen den parlamentarischen Arm, eine starke AfD im Landtag, in den Kreistagen, in den Stadtverordnetenversammlungen und Gemeindevertretungen. Die Partei gilt in Brandenburg immer noch als rechtsextremistischer Beobachtungsfall. Nur der Landtagsfraktionsvorsitzende Christoph Berndt und die Abgeordneten Daniel Freiherr von Lützow und Lars Günther sind als gesichert rechtsextrem eingestuft. Einen besonderen Fokus setzt der Verfassungsschutz auch auf die wichtigste Zeitschrift der Szene, das Kompaktmagazin von Jürgen Elsässer mit Sitz im brandenburgischen Werder.
In Zeiten der Corona-Pandemie agiert Kompakt als verschwörungsideologischer Superspreader. Es setzte mehrfach unsere freiheitliche demokratische System mit einer Diktatur oder gar dem Nationalsozialismus gleich. Genauso wie den aktuellen Gesundheitsminister mit NS-Propagandaminister Goebbels.
Stübgen zeigt das Titelbild einer Kompaktausgabe aus dem Januar vergangenen Jahres. Zu sehen ist das Gesicht von Gesundheitsminister Karl Lauterbach über grauen Männern in Uniformen, die den Hitlergruß zeigen. Dazu die Schlagzeile: Wollt ihr den totalen Lockdown? Aktuell konzentriert sich das Kompaktmagazin darauf, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu rechtfertigen. Kompakt-Chefredakteur Jürgen Elsässer, der im brandenburgischen Falkensee wohnt, hat dazu eine seiner Reden auf seinem YouTube-Kanal gepostet.
Jetzt heißt es immer, ja, der Putin ist in die Ukraine einmarschiert. Ist er. Aber trotzdem ist der Aggressor die NATO. Die wollen Russland haben.
In Berlin gab es zuletzt große Plakate im Stadtbild, unter anderem in Moabit. Zu sehen war eine Friedenstaube und die Aufschrift: Keine Sanktionen, keine Waffen, Frieden mit Russland. Der Chef des Brandenburger Verfassungsschutzes, Jörg Müller, spricht von einer sehr devoten Putin-Hörigkeit. In Brandenburg habe man so etwas verhindern können, so Müller.
Wir haben bei den Plakataktionen sehr früh die uns bekannten Plakatbetreiber nicht nur angesprochen, sondern angeschrieben. Das war in Brandenburg aus meiner Sicht sehr erfolgreich. Wir haben mehrere Plakataktionen durch einen guten Austausch, indem wir nämlich denjenigen gesagt haben, mit wem sie es zu tun haben, mit einem klaren rechtsextremistischen Beobachtungsobjekt. Und da gab es auch gute Reaktionen, wo die entsprechenden Anbieter gesagt haben, das passt nicht zu unserer Philosophie, wir werden das nicht veröffentlichen.
In Brandenburg gibt es Kompaktmagazine allerdings oft ganz normal im Zeitschriftenhandel zu kaufen, da das Magazin nicht verboten ist und durch die Meinungsfreiheit gedeckt wird.
Informationen von Oliver Schosch waren das. Berliner Behörden arbeiten ja nicht immer ganz zeitgemäß. Aktenberge zum Beispiel werden noch heute auf Lastenwagen durch manchen Flur gerollt, um Unterschriften und Stempel zu sammeln. Dass das einfacher und schneller gehen muss, regelte ein Gesetz schon 2016. Aber erst jetzt ist die sogenannte elektronische Akte offiziell an der ersten Berliner Behörde an den Start gegangen. Im Bezirksamt Mitte. Landespolitikreporterin Franziska Hoppen war bei der Pressekonferenz dabei.
Digitale Akte. Schön, dass Sie hergekommen sind. Wunderbar.
Innensenatorin Iris Spranger strahlt. Bester Laune ist auch der Staatssekretär für Digitales. Und Ephraim Gothe, Bezirksstadtrat für Stadtentwicklung in Mitte, nickt zufrieden. Die Journalisten im Raum sind eher verwirrt. Dass eine Berliner Behörde digital arbeitet, hätte man vielleicht vor 20 Jahren gefeiert. Aber heute? Es ist nun mal ein Meilenstein für ihn und seine Kollegen, sagt Bezirksstadtrat Gothe.
Es ist ein großer Schritt für die Verwaltung und eigentlich ein kleiner Schritt für die Menschheit, weil es sowas, solche Lösungen gibt es schon.
Aber jetzt zum allerersten Mal eben auch in einer Berliner Behörde. Ein zentrales Computerprogramm für alle Mitarbeiter. Unterschriften und Stempel können digital gesetzt werden. Jeder kann jederzeit einsehen, wo der Bauantrag gerade festhängt und was bei der Wohnungsanmeldung noch fehlt. Vorbei der Gang zum Drucker, die Anrufe und Mails. Die Berliner E-Akte soll Zeit und Kraft sparen, damit am Ende auch die Bürger profitieren. Und sie sei, das muss Staatssekretär für Digitales Ralf Kleindieck hinterher draußen noch einmal betonen, genau genommen etwas Besonderes deutschlandweit.
Weil wir alle Verwaltungsebenen einbeziehen. Den Senat, die Bezirke und die nachgeordneten Behörden, also die Landesämter.
Bislang kochte jede Berliner Behörde ihre eigene Suppe bei den Geschäftsabläufen. Und so sehe es auch bundesweit aus, sagt Kleindieck.
Da gibt es in den Flächenstaaten jedenfalls eher Flickenteppiche, weil dann die Kommunen und die Länder unterschiedliche Lösungen haben.
Aber in Berlin, so Kleindieck, gehen in diesem Jahr noch 15 weitere Behörden an den E-Aktenstart. Als nächstes die Innenverwaltung, Polizei und Justizverwaltung. 70.000 Arbeitsplätze in insgesamt 80 Behörden sollen bis Ende 2024 die einheitliche E-Akte nutzen. Der Grund, warum das so lange gedauert hat, sei nun mal der besonderen Größe der Berliner Verwaltung geschuldet, erklärt Bezirksstadtrat Gothe.
Man muss ja ein digitales System sich zurechtlegen, das für alle Verwaltungen gleichermaßen funktioniert, damit die dann auch korrespondieren können. Ja? Und da also zunächst zu überlegen, wie optimiert man unsere ganzen Geschäftsprozesse, um sie dann zu digitalisieren und dann mit welcher Software, das hat natürlich einen erheblichen Vorlauf.
Dazu kamen Fehler der Vorgängerregierung beim Vergabeverfahren für den Softwareentwickler. Der Zeitplan um gut 2 Jahre nach hinten verschoben. Dabei wurde das Gesetz, das die E-Akte flächendeckend fordert, schon 2016 verabschiedet. Innensenatorin Spranger betont, das war vor ihrer Zeit und verweist auf den Haushalt der neuen Regierung. 135 Millionen Euro sieht der Haushalt vor für Schulungen und Arbeitsplätze. Damit sei sie sich sicher, die Aktenberge sind bis 2024 in Berlin Geschichte.
Na, denn Mantau. Ein Beitrag von Franziska Hoppen war das. Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.